In der ersten Stunde haben wir von dem Frieden gehört, den Christus uns geschenkt hat. Und gleich zu Beginn der zweiten Stunde wird er erprobt, wie kräftig, wie fest dieser Friede ist. Der Rechner machte, was er wollte, nicht das, was er sollte. Der Chor war nicht da. Ich habe gesagt, Andreas Käser hat die Ankündigung. Andreas Käser ist heute, glaube ich, auch nicht da. Und so stieg dann schon von einem zum anderen die Spannung. Aber nichtsdestotrotz fahren wir heute fröhlich weiter im Römerbrief, im Kapitel 5, die Verse 1 bis 11 und dem Thema 7 Segnungen der Rechtfertigung aus Glauben. Zu Beginn wollen wir zwei andere Bibelstellen aus dem Römerbrief betrachten, die uns zu diesem Thema hinführen können. Zum einen Römer 3, die Verse 19 und 20. Römer 3, 19 und 20. Dort heißt es: Wir wissen aber, dass alles, was das Gesetz sagt, es denen sagt, die unter dem Gesetz sind, damit jeder Mund verstopft wird und die ganze Welt dem Gericht Gottes verfallen ist. Darum, aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden, denn durch Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Das Erste, was wir hier mitnehmen können, ist, es gibt eine Notwendigkeit der Rechtfertigung aus Glauben. Und es ist immer gut, wenn es so eine Notwendigkeit gibt, dass es auch ein Angebot gibt der Rechtfertigung aus Glauben. Es heißt in Römer 3, in Versen 24 und 28, und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Vers 28, denn wir urteilen, dass der Mensch durch Glauben gerechtfertigt wird, ohne Gesetzeswerke. Das Angebot der Rechtfertigung aus Glauben. Und jetzt liegt es an uns, was machen wir damit? Ich kann dieses Angebot ablehnen oder auch annehmen. Und in Römer 5, Vers 1 heißt es, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Die Annahme der Rechtfertigung aus Glauben, die jedem angeboten wird, die jedem auch offen steht, das zu tun oder nicht zu tun. Eine mögliche Einteilung dieser 11 Verse, die wir gleich noch lesen werden, kann man so vornehmen, Verse 1 bis 5. Wir haben Friede mit Gott. Die Verse 6 bis 8. Gott liebt uns, denn Christus starb für uns. Und die letzten drei Verse 9 bis 11. Versöhnt durch seinen Tod, gerettet durch sein Leben. Und allein dieses Mittlere, das ist mir erst bei der Generalprobe zu Hause aufgefallen, das muss man sich mal durch den Kopf gehen lassen. Gott liebt uns, denn Christus starb für uns. Gott liebt uns, denn sein Sohn starb für uns. Also das Liebste, was er hat, gibt er für uns, dass wir leben können. Ich habe vorhin die Lydia gesehen, Lydia Orts, wie sie mit der Amy rausgegangen ist. Ben, offene, ehrliche Frage, würdest du mich lieben, wenn deine Amy für mich sterben musste? Da schwingt schon sowas mit, was es Gott gekostet hat, seinen Sohn für uns zu geben. Lesen wir zu Beginn die 11 Verse aus Kapitel 5. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Friede mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, da wir wissen, dass die Bedrängnis Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen, durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, noch zum damaligen Zeitpunkt, für Gottlose gestorben. Denn kaum wird jemand für einen Gerechten sterben, denn für einen Gütigen mag vielleicht jemand auch zu sterben wagen. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn vom Zorn gerettet werden. Denn wenn wir, als wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden, durch den Tod seines Sohnes, so werden wir viel mehr, da wir versöhnt sind, durch sein Leben gerettet werden. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Ein kurzer Text. Ich habe ihn hier einfach mal nochmal an die Wand geworfen. Ich werde ihn jetzt nicht nochmal lesen. Aber was fällt denn in diesem Text auf? Da ist zum einen, dass wir Besitzende sind. Dreimal kommt haben. Haben wir. Wir haben Zugang erhalten. Und hier unten nochmal die Versöhnung. Haben wir empfangen. Versöhnung habe ich schon erwähnt. Auch das kommt in dem Text öfters vor. Mit Gott versöhnt wurden, da wir versöhnt sind und hier unten die Versöhnung empfangen haben. Welche Rosine gibt es noch in dem Brottext? Es ist das Wörtchen durch. 9-mal lesen wir von durch. Friede mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den Heiligen Geist, durch sein Blut, durch den Tod seines Sohnes, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben, durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch Jesus, durch ihn, durch sein Blut. 9-mal kommt es in diesem Text vor. Und es ist auch was zum Rühmen da. 3-mal kommt das Wort Rühmen vor. Und rühmen uns aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen. Und dann die Unternummer, Vers 11, nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch Gottes und durch unseren Herrn Jesus Christus. Was finden wir in diesem Abschnitt noch? Wir finden Glauben, Hoffnung und Liebe. Diese drei Begriffe. Was mich besonders freut, wir sehen den dreieinigen Gott, der in Jesus Christus durch den Heiligen Geist wirkt. Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den Heiligen Geist, denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes. Rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus. Soweit mal zu den Rosinen in unserem Text, so lasst uns auch nun das ganze Brot betrachten. Die erste Frage, die man sich stellen kann, wann beginnt unsere Rechtfertigung? Unsere Rechtfertigung aus Glauben. Beginnt sie zum Beispiel nach rituellen Reinigungen? Man könnte die Taufe dafür nehmen. Beginnt sie mit der ersten Teilnahme am Brotbrechen, der sogenannten ersten Stunde? Oder auch Abendmahl genannt. Oder beginnt die Rechtfertigung aus Glauben dann, wenn wir im Himmel sind, zum Beispiel nach dem Preisrichterstuhl, wo sich Jesus für uns Zeit nimmt und unser Leben mit ihm durchgeht. Nein, das wäre über Schrift hinausgegangen. Meine Rechtfertigung beginnt in dem Augenblick, wenn ich glaube, es für wahr halte, dass Jesus Christus für meine Sünden gestorben ist, dann bin ich zu 100% gerechtfertigt worden. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Friede mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. In dem Augenblick, wo ich mich bekehre, bin ich absolut 100% vor Gott gerechtfertigt worden. Nicht ich habe mich gerechtfertigt, weil ich glaube, nein, Gott hat mich gerechtfertigt. Paulus erwähnt es später nochmal im Römerbrief, in Römer 8, Vers 33. Wer wird gegen Gottes auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Da müsste ich mal eine gelbe Schrift nehmen. Gott ist es, der rechtfertigt. So heißt es in Römer 8, Vers 33. Das bedeutet, dass mein Heil auf die Tat Gottes beruht, die er an mir, an uns, an dir vollzogen hat. Gerecht gemacht, wie wir auch in Römer 3, Vers 28 gelesen haben. Denn wir urteilen, dass der Mensch durch Glauben gerechtfertigt wird, ohne Gesetzeswerte, ohne Gesetzeswerke. Gerechtfertigt wird. Dieses gerecht gemacht werden geschah durch unseren Herrn Jesus Christus auf Golgatha und durch meine Annahme dieser Rechtfertigung aus Glauben. Und damit liegt meine ganze Rechtfertigung nicht bei mir, nicht in meiner Verantwortung, sondern er ist dafür verantwortlich. Er hat mich gerecht gemacht. Das heißt dann auch, dass meine Heilsgewissheit nicht bei mir liegt, sondern bei Gott, der mir das Heil angeboten hat. Er hat mich durch seinen Sohn gerechtfertigt. Lass uns eine Parallelstelle mal dazu lesen aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 5. Ab Vers 18. Da geht es um den Abschnitt bis Vers 21, um Dienst der Versöhnung. Alles aber von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Nämlich, dass Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, ihnen über ihre Übertretungen nicht zurechnete und in uns das Wort der Versöhnung gelegt hat. So sind wir nun Gesandte an Christi Statt, indem Gott gleichsam durch uns ermahnt. Wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit wurden in ihm. Wir sind Gottes Gerechtigkeit, aber nur in ihm, in Jesus Christus. Die erste Segnung der Rechtfertigung aus Glauben ist, wir haben Frieden mit Gott. Die zweite Segnung der Rechtfertigung aus Glauben ist, wir haben Zugang zu dieser Gnade, in der wir stehen. Die Gnade im Frieden mit Gott, Gott zu begegnen. Lasst uns Johannes 10 lesen, wo Jesus von sich als dem guten Hirten spricht. Johannes 10, die Verse 7 bis 10. Und haben wir im Hinterkopf den Begriff Zugang erhalten haben. Jesus sprach nun wieder zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür der Schafe, der Zugang. Alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber. Aber die Schafe hörten nicht auf sie. Ich bin die Tür, der Zugang. Wenn jemand durch mich hineingeht, so wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben. Und Jesus Christus sagt nicht umsonst im Kapitel 14, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Oder wie es Paulus in dem Römerbrief geschrieben hat, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Friede mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch unseren Herrn Jesus Christus, wir im Glauben auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade. Und auch Petrus erwähnt es in seinem ersten Brief, im Kapitel 3, Vers 18. Denn es hat doch der Christus einmal für Sünden gelitten. Der Gerechte für die Ungerechten. Damit er uns zu Gott führte, Zugang erhalten haben zu dieser Gnade. Damit er uns zu Gott führte, zwar getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist. Aber dieses Stehen in der Gnade, von dem Paulus im Vers 2 schreibt, ist kein Stehenbleiben in der Gnade, die wir gestern hatten, sondern heute, jetzt, ist ein neuer Zugang zu dieser Gnade gegeben. Derselbe Zugang. Auch heute kannst du wieder zu dieser Gnade kommen. Auch morgen und übermorgen und überübermorgen. Und ja, jeden Tag haben wir Zugang zu Gott. Wie wir auch in der ersten Stunde gehört haben, der Vorhang ist zerrissen von oben nach unten. Der Weg zu Gott ist frei. Und wir können immer von dieser Gnade nehmen. Roger Pugh, ein amerikanischer Pastor, hat mal gesagt, ich glaube, es ist von ihm, wir nehmen mit einem Löffel von Gottes Gnade und er schaufelt hinterher. So viel Gnade ist für dich da. Du kannst einen großen Löffel nehmen. Du kannst auch eine Suppenkelle nehmen. Er schaufelt immer hinterher. Es ist immer so viel mehr Gnade da, als du je essen kannst. Die dritte Segnung der Hoffnung, der Rechtfertigung aus Glauben ist, wir rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit. Warum? Wir haben Frieden mit Gott. Wir rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit. Die dritte Segnung der Rechtfertigung aus Glauben. Wir kennen unseren alten Zustand aus Römer 3, Vers 23. Alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. In Römer 5, Vers 1 lasen wir uns von unserem neuen Zustand. Haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Und die Hoffnung lesen wir in Vers 2. Und rühmen uns aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Eigentlich könnte man jetzt schon aufhören zu predigen, wenn man sich überlegt, wir haben es nicht geschafft, diese Herrlichkeit zu erlangen. Wir können uns geistig so anstrengen, wie wir wollen. Wir erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Auch Schwarzenegger als Terminator würde es nicht schaffen. Ist eh nur ein Film, aber dennoch. Aber Jesus Christus hat es uns geschenkt. Es ist unsere Hoffnung. Eine Realität. Mein Leben endet nicht 1,80 Meter unter der Erde und dann ist Schluss. Mein Lebensziel ist mit ist die Herrlichkeit Gottes. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich, Michael, ihr leben in der Herrlichkeit. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Ich bin gekommen, sagt Jesus, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben. Aus uns heraus erlangen wir nicht die Herrlichkeit. In uns ist nichts, was Gott motivieren könnte, für dich und für mich seinen Sohn zu geben, zu sterben. Denn alle haben gesündigt. Aber dennoch haben wir Frieden mit Gott, weil Jesus einfach uns liebt. Das macht er einfach. Das will er einfach. Und mein Lebensziel ist auch nicht, wie manche so gerne sagen, ja, so ein kleines, bescheidenes Eckchen in der Ewigkeit. Dieses kleine, bescheidene Plätzchen im Himmel, das wird mir genügen. Nein. Nein, Geschwister, denkt nicht so klein von euch. Vielleicht denke auch ich nur klein von mir. Die Herrlichkeit ist mein Lebensziel. Nicht diese kleine, bescheidene Ecke, wo ich mit Fernglas auf den Herrn Jesus schauen kann. Wenn wir im Himmel sind, ist das erfüllt, was sich Gott vorgenommen hatte, als er den Menschen schuf. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bilde. Das ist dein Lebensziel. Das wartet auf dich nach deinem Tode. Lasst uns Menschen machen in unserem Bild uns ähnlich. Dann ist das erfüllt, was sich Gott gewünscht hat mit der Erschaffung des Menschen. Und mit diesem Ziel vor Augen, was auch Paulus hatte, kann man verstehen, dass er schreibt, denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Oder wie es in unserem Abschnitt heißt, nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, da wir wissen, dass die Bedrängnis Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung, die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden. Die vierte Segnung der Rechtfertigung aus Glauben. Wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Die fünfte Segnung. Wir haben den Heiligen Geist. Dieses Rühmen in den Bedrängnissen möchte ich hier nur der Vollständigkeit halber erwähnen. Ich möchte gar nicht drüber sprechen. Wenn ich von Bedrängnissen spreche, dann ist das so, als wenn ein von Geburt an Blinder mir was von Farben erzählen möchte. Denn richtige Bedrängnisse hatte ich noch nicht. Vielleicht so kurz vor der Abi-Prüfung, kurz zum Abschluss meines Studiums, da hatte ich mal ein paar Bedrängnisse. Das war aber aufgrund der Faulheit. Also meiner Faulheit. Und bevor ich mir den Mund verbrenne und irgendwas erzähle von Glaubensstärke und du musst fester glauben und Gott trägt dich durch, lasse ich es einfach dabei. Ich belasse es dabei, dass Bedrängnisse, die uns begegnen werden, sie begegnen uns einfach. Das heißt in Johannes 16, Vers 33, dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Wir haben Bedrängnisse. Im Johannesevangelium, Kapitel 5, spricht der Jesus von einem Weingärtner. Johannes 15, ab Vers 1 bis 5. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg. Und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, dass sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, sie bleibe denn am Weinstock, so auch ihr nicht, ihr bleibt denn in mir. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. So wie eine Rebe Bedrängnisse hat, wenn der Winzer sie beschneidet, aber es dient ihr zum Segen, so sage ich es mit aller Vorsicht, so bringen auch uns Bedrängnisse einen Segen, um uns einfach zur geistlichen Reife zu bringen. Aber es geschieht nicht willkürlich, weil Gott einfach Spaß dran hat, uns zu ärgern, sondern Bedrängnisse, er ist bei den Bedrängnissen dabei. Warum lässt die Hoffnung, von der es in Römer 5 heißt, nicht zuschanden werden? Hoffen und harren macht manchen zum Narren, sagt so ein Sprichwort. Aber unsere Hoffnung lässt uns nicht zuschanden. Wir hoffen nicht auf irgendwen oder irgendwas, sondern unsere Hoffnung machen wir an den Zusagen Gottes fest. Im Psalm 25, Vers 3 heißt es, und diesen Vers zitiert Paulus später in Römer 10, auch werden alle, die auf dich harren, nicht beschämt werden. Es werden beschämt werden, die treulos handeln, ohne Ursache. Und auf wen hoffen wir? Auch Jesaja sagt es in Kapitel 28, Vers 16. Auch das ist ein Vers, den Paulus später in Römer 9 zitiert. Darum, so spricht der Herr, Herr, siehe, ich lege in Zion einen Grundstein, einen bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein, felsenfest gegründet. Wer glaubt, wird nicht ängstlich eilen. Das ist unsere Hoffnung, die uns nicht zu Schanden werden lässt. Die Hoffnung, dass ich eines Tages im Himmel sein werde, nicht nur im Himmel sein werde, sondern in der Herrlichkeit Gottes sein werde, ist kein Vertrösten auf nachher, später, ist keine Täuschung, sondern ist eine Realität. Ein Arzt sagte mir mal, Herr Roman, wenn man OP einen Nerv erwischt, den reizt, der ist nochmal so beleidigt, das dauert Monate, das dauert Jahre, bis er wieder sich erholt hat von seinem Beleidigtsein. Und ich habe mich dann gefragt, und woran machst du das fest, diese Hoffnung? Dass man hofft, dass es besser wird. Wir haben eine Hoffnung, wir können sagen, es steht schwarz auf weiß und Gott hat sich dafür verbürgt. Meine Hoffnung ist Gottes Wort. In den nächsten Versen zeigt uns Paulus, wie diese Liebe aussieht, was ihre Kennzeichen dafür sind. Ab Vers 6, denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, noch zum damaligen Zeitpunkt für Gottlose gestorben. Denn kaum wird jemand für einen Gerechten sterben, denn für einen Gütigen mag vielleicht jemand auch zu sterben wagen. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn vom Zorn gerettet werden. Denn wenn wir, als wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, so werden wir vielmehr, da wir versöhnt sind, durch sein Leben gerettet werden. Für wen starb Christus? Für uns, als wir noch kraftlos waren. Für Sünder, für Gottlose, für seine Feinde. Das sind nicht vier Gruppen, das sind wir alle. Aber gibt es eine größere Liebe, als für die zu sterben, die kraftlos sind, die Herrlichkeit Gottes zu erreichen? Obwohl es ja eigentlich unser Lebensziel ist. Die sich bewusst von Gott abwenden, indem sie sündigen. Eine größere Liebe, als für die zu sterben, die so leben, um Gott los zu sein, also gottlos sind. Und die sogar als Gottes Feinde bezeichnet wird. Mir fiel es anfangs gar nicht auf. Aber jeder Lehrer unter uns müsste eigentlich stutzig geworden sein beim Vers 8. Da heißt es, zumindest die Deutschlehrer, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Merkt ihr den? Angesprochen, Fehler. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Müsste es nicht viel mehr heißen? Gott aber erwies seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Christus starb ja auf Golgatha für uns vor ca. 2000 Jahren. Nee, es muss heißen, Gott aber erweist seine Liebe zu uns. Die Liebe, die Gott zu uns hat, war keine einmalige Handlung auf Golgatha, sondern Gottes Liebe zu uns ist immer. Deswegen erweist er seine Liebe zu uns. Gott erwies seine Liebe zu uns schon zu einem Zeitpunkt, wo wir noch kraftlos waren, aber er erweist sie immer wieder für uns. Er erwies sie zu einem Zeitpunkt, da haben wir gar nicht an ihn gedacht, wollten wir noch nichts von ihm wissen, waren wir noch seine Freunde, Feinde und wären froh gewesen, Gott los zu sein. Und weil das so ist, weil Gott seine Liebe zu uns immer wieder erweist, in der Gegenwart, folgert Paulus Folgendes. Vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn vom Zorn gerettet werden. Denn wenn wir, als wir seine Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, so werden wir vielmehr, da wir versöhnt sind, durch sein Leben gerettet werden. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Auch da wurde ich ein bisschen stutzig. Ich habe mir gedacht, warum muss ich durch sein Leben nochmal gerettet werden? Einmal gerettet ist doch gerettet. Ist mein Heil doch nicht so sicher, wie ich anfangs verkündigt habe, oder wie manche auch Prediger auch meinen? Auch hier hat es wieder etwas gedauert, bis ich merkte, dass es da eigentlich gar nicht steht, was ich meine, dass es durch den steht. In Vers 9 heißt es, wir sind durch Jesu Blut gerechtfertigt und werden so vom Zorn Gottes gerettet werden. Wir sind, Tatsache, durch sein Blut gerechtfertigt worden und so vom Zorn Gottes gerettet worden. Das heißt, dieser Zorn Gottes, der ist immer noch da. Der ist nicht weniger geworden. Aber er ist nicht mehr über mir. Ich bin durch Jesu Blut gerechtfertigt worden. Wir sind durch Jesu Blut gerechtfertigt. Gerechtfertigt worden. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unsere Rechtfertigung, unsere Taufe, unsere Abendmahlteilnahme, nein, nein und nochmals nein, durch unseren Herrn Jesus Christus. Er ist unsere Garantie. Er ist unsere Rechtfertigung. Er ist unsere Gerechtigkeit. Wir sind mit Gott versöhnt worden. Das betont Paulus zweimal in diesem Abschnitt. Und er argumentiert, wenn wir durch seinen Tod versöhnt wurden, um wie viel mehr kann er sich dann für uns verwenden, da er lebt. Das heißt, sein Tod hat mich von dem Zorn gerettet. Und ich bin versöhnt. Paulus stellt diese Versöhnung nicht in Frage. Das heißt, mit Gott versöhnt wurden, da wir versöhnt sind, die Tatsache bleibt besteht, durch sein Leben gerettet werden, der Jesus lebt und verwendet sich für uns. Er verwendet sich für uns alle Zeit. Der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes, aber ewiges Leben in Christus Jesus durch unseren Herrn. Wir kommen später im Römerbrief noch drauf, Römer 6, Vers 23. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Den hat Christus geschmeckt, diesen Lohn. Christus starb für dich. Die Gnadengabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus für dich und für mich. Unser Heil ist so sicher, wie Lazarus in Abrahams Schoß ist. Und das ist die sechste Segnung der Rechtfertigung aus Glauben, diese Heilsgewissheit, die wir haben. Und so schließt Paulus mit einem Jubelruf der siebten Segnung der Rechtfertigung aus Glauben diesen Abschnitt ab. Wir rühmen uns Gottes, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Wir haben sie jetzt empfangen, Geschwister. Wir werden sie nicht einmal erlangen. Wir sind Versöhnte. Wir haben jetzt die Versöhnung. Du bist mit Gott versöhnt. Und da gibt es auch nichts dran zu rütteln. Zum Schluss nochmal die sieben Segnungen der Rechtfertigung aus Glauben. Erstens, wir haben Frieden mit Gott. Zweitens, wir haben Zugang zu dieser Gnade, in der wir stehen. Zugang zu Gott im Frieden mit Gott. Wir rühmen uns der zukünftigen Herrlichkeit, die auf uns wartet. Wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, denn Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Wir haben den Heiligen Geist bekommen, der uns in die ganze Schrift hineinleitet. Wie ein Siegel haben wir ihn bekommen. Wir rühmen uns Gottes, denn wir sind durch sein Blut gerechtfertigt, durch ihn vom Zorn gerettet, durch seinen Tod mit Gott versöhnt. Das ist Heilsgewissheit. Und wir haben jetzt die Versöhnung empfangen. Wir sind Versöhnte. Damit möchte ich schließen. Amen.